Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zur neuen Episode im Knochenjob-Podcast. Für die heutige Ausgabe steht mir Helge Franke zur Verfügung als unser Interviewgast. Wenn es um das Thema Osteopathie und Forschung geht, dann geht eigentlich kein Weg an ihm vorbei. Ich habe bereits 2015 dir, lieber Helge, mal eine E-Mail geschickt, als es um meine Bachelor- oder Masterarbeit ging damals, um das Thema Muskelenergietechniken. Schon damals war auf jeden Fall dein Name zu finden, wenn es um das Thema Osteopathie und Evidenz geht. Helge Franke, du bist Osteopath aus Siegen, seit einigen Jahren schon mit dabei, als praktisch tätiger Osteopath, auch bis heute noch. Und du hast dich aber in den letzten Jahren auch vermehrt der Wissenschaft gewidmet. Hast für die Cochrane Collaboration gearbeitet, sehr viele systematische Reviews verfasst. Wenn ich richtig liege, sogar die meisten Reviews bisher. Ist das soweit korrekt?
Ja, das ist okay. Korrekt.
Ja, und du hast auch unter anderem Reviews für die Cochrane Collaboration verfasst und bist der Autor einer eigenen osteopathischen Datenbank, Ostlib, und hast das Institut für osteopathische Studien gegründet. Hast du noch Sachen hinzuzufügen, die ich jetzt vergessen habe?
Ja, erstmal vielen Dank für diese schöne Einleitung.
Ja, gerne.
Schmeichelt mir natürlich etwas. ich bin seit 20 Jahren im Bereich der osteopathischen Forschung tätig, engagiere mich dafür. Das Ganze ist gekommen durch einen Methodologiekurs bei Professor Rech. Das war, glaube ich, 2002 oder 2003. Ich hatte bis dahin überhaupt nichts mit Forschung zu tun. Im Gegenteil, ich fand Forschung etwas, das die Schulmedizin erfunden hat, um die Naturheilkunde platt zu machen, wenn ich das jetzt mal ganz simpel ausdrücke. Aber man musste, wenn man eine DO-Arbeit schreiben wollte, damals einen Methodologiekurs machen. Und ich bin da hingefahren nach dem Motto, okay, das bringe ich dann hinter mich. Und Professor Rech hat eine sehr gewinnbringende und interessante Art, Dinge darstellen zu können. Und ich war so fasziniert von diesem Kurs, dass ich schon nach 2 Stunden überhaupt vergessen hatte, weshalb ich da bin, sondern mich so der Frage widmete, Mensch, wie geht das, dass man dem, was wir so Wahrheit oder von dem, was wir sagen, was richtig ist, ein Stück näher kommen können mit wissenschaftlichen Mitteln. Das fand ich ganz faszinierend. Und in der Tat war es so, dass ich dann in der Nacht kaum schlafen konnte. Am anderen Tag war klar, ich würde mein Denken ändern.
Okay.
Ich würde nicht mehr so weiter die Dinge betrachten können wie bisher. Und das war so der Anfang. Und dann fing ich dann an, auch über meine DO-Arbeit nachzudenken, was ich so machen möchte inhaltlich. Und habe dann auch mehr Studien gelesen und habe mich dann so reingearbeitet und bin auch dann dabei geblieben.
Und diese Faszination scheint ja bis heute komplett anzuhalten, wenn ich das richtig sehe, wie aktiv du bist die letzten Jahre.
Ja, also es liegt mir, das wissenschaftliche Denken. Wissenschaft hat ja ganz viel damit zu tun, Dinge systematisch zu hinterfragen. Hat also durchaus auch was sehr Kritisches, Rebellhaftes auch, und das kommt mir entgegen, sehr entgegen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass wir in der Osteopathie einen riesigen Bedarf auch haben, uns diesen Fragen zu widmen. Was können wir wissenschaftlich belegen von dem, was wir tun? Wie können wir die Dinge besser machen? Und da kommen eben diese beiden Aspekte zusammen.
Ja, genau. Es ist ja immer wieder die Debatte losgetreten worden, ist Osteopathie wissenschaftlich begründbar? Da gab es mehrere prominente Beispiele dazu in unserer vierten oder fünften Folge im Knochenjob-Podcast hatten wir auch schon mal Bezug auf das Thema oder auf die Sendung der Science Cops, also eine Podcast-Sendung genommen. Da wurde Osteopathie auch recht kritisch betrachtet, kritisch, aber auch fair. Und auch da wurde dein Name auch genannt, glaube ich. Was jetzt seit kurzem nochmal erschienen war, ist ein Artikel in der Welt, die Welt Online. Das war am 2. Januar 2023. Und es war ein Artikel, der hieß Die Scheinwirkung der Osteopathie von einem sogenannten Edzard Ernst. Das ist dann doch auch eine recht prominente Figur. Ich habe den mal so ein bisschen recherchiert. Der hatte ehemals einen Lehrstuhl für Alternativmedizin in Exeter in England inne und wurde dort damals einberufen, um die Alternativmedizin zu erforschen und zu begründen auch. Wenn man so aber auf seine Website guckt und was er so an Büchern geschrieben hat oder was er so an Twitter-Tweets rausschickt, könnte man denken, auf einem Feldzug gegen die Alternativmedizin. Und in diesem Artikel, den ich vorhin genannt habe, da wird auf jeden Fall die Osteopathie auch sehr kritisch gesehen. Du hast dich damit auch auseinandergesetzt, mit dem Artikel von Edzard Ernst. Ist der dir schon früher mal untergekommen? Also gerade wenn in Bezug auf Kritik an der Osteopathie?
Ja, auf jeden Fall. Edzard Ernst ist eine bekannte Größe in dem Bereich. Ich kann mich an einen Beitrag erinnern, glaube ich 2006, eine Studie von ihm zusammen mit Kanter, wo es darum ging, wie wirksam ist die spinale Manipulation, und er da schon geschrieben hat, das bringt überhaupt nichts. Und damals hat er so eine Menge Staub aufgewirbelt und es gab viel Kritik. Und Edzard Ernst hat sich eingeschossen ein Stück auf die Osteopathie, noch mehr auf die Homöopathie, aber die Osteopathie muss da auch dran glauben. Und von ihm kommen beständig Beiträge, die die Wirksamkeit der Osteopathie in Frage stellen. Und er ist auch an einigen Studien beteiligt, an Übersichtsstudien, und die kommen alle zu dem Ergebnis, die Osteopathie hat kein großes Wirkungsfeld.
In dem Artikel, den er verfasst hat, dort werden auch diverse Studien zitiert und angeführt. Wenn man so ein bisschen unterwegs ist in der Osteopathie und selber so ein bisschen recherchiert, dann kennt man diese Reviews teilweise auch. Also eins ist von Licciardone 2005, meines Wissens nach US-amerikanisch aus Texas, und eine Forschungsgruppe aus Frankreich und der Schweiz, Guillot 2016 und 18, die haben Reviews zum Thema viszerale und kraniosakrale Osteopathie verfasst. Beide oder alle drei Studien sind recht kritisch, und da geht es nicht nur um die Wirksamkeit, sondern auch um die Reliabilität. Es gibt aber noch diverse andere Studien, und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ist das... Der Herr Edzard Ernst, der kennt ja eigentlich sein Handwerk, und es kam mir so ein bisschen wie dieses Cherry-Picking vor, dass man sich halt einfach nur die Studien raussucht oder die Reviews raussucht, die einem halt eben in den Kram passen. Hattest du einen ähnlichen Eindruck beim Lesen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, man merkt das auch beim Lesen dieses Artikels. Im Grunde genommen passiert der wissenschaftliche Diskurs so, man legt alle wichtigen Studien auf den Tisch und debattiert darum. Und es fällt natürlich sofort auf, wenn jemand eine Studie nicht auf den Tisch legt. Und das ist bei Ernst natürlich auch der Fall. Also zum Beispiel, er erwähnt den systematischen Review von Licciardone 2005, die damals zu dem Ergebnis kam, ja, die Osteopathie hilft bei Rückenschmerzen. Und er sagt, wir haben eine unabhängige Studie, wobei er Co-Autor dieser unabhängigen Studie war, kam dann einige Jahre später zu dem Ergebnis, dass das doch nichts bringt. Und wenn man dann sich diese Studie näher anschaut, dann sieht man, dass der Bereich Rückenschmerzen dort mit 5 randomisierten klinischen Studien abgedeckt ist. So. Etwas später, ich glaube 2 Jahre später, gab es jedoch eine Übersichtsstudie, da waren dann 15 Studien enthalten, randomisiert klinische Studien enthalten, die ein anderes Bild zeichneten, nämlich dass es in einigen Bereichen doch eine Wirksamkeit der Osteopathie gab. Und das macht natürlich schon was aus, ob ich jetzt eine Übersichtsarbeit habe, wo ich 5 Studien zitiere oder 15 Studien habe. Und noch krasser ist das Beispiel, im letzten Jahr hat Ernst mit Polatsky eine Übersichtsarbeit publiziert zur Wirksamkeit der Osteopathie im pädiatrischen Bereich. Und die basiert auf 13 Studien. Wir haben nun letztes Jahr auch eine Übersichtsarbeit publiziert zur Osteopathie im Bereich der Pädiatrie und die basiert auf 47 Studien, also fast das Vierfache.
Erheblicher Unterschied, und ja.
Das ist ein erheblicher Unterschied. So. Und während Ernst und Kollegen zu dem Ergebnis kommen, naja, die Osteopathie hilft im Bereich der Pädiatrie nicht, kam unsere Studie zu dem Ergebnis, wir haben Studien, die zeigen, dass die Osteopathie im pädiatrischen Bereich hilft. Unser Kernproblem ist aber, dass wir nicht genug Studien haben. Mhm. Also unser Problem ist, dass der Anzahl der Studien nicht primär das der Wirksamkeit. So. Mhm. Man muss wissen, von diesen 47 Studien kamen, wenn ich es richtig erinnere, 24 zu dem Ergebnis, dass die Osteopathie einen signifikanten Vorteil gegenüber der Kontrollgruppe bringt in der Behandlung. Also da sehen wir, dass Osteopathie schon wirkt, aber wir haben eben nicht genug Studien. So. Das ist eben das Problem, wenn man in den Diskurs geht und merkt, dass der andere plötzlich doch eine ganz wichtige Arbeit unter den Tisch fallen lässt. Und dann gibt es immer zwei Erklärungsmöglichkeiten, die man haben kann. Entweder Ernst kennt diese Studien nicht, dann beherrscht er die Materie nicht, über die er schreibt. Oder sie gefällt ihm nicht. Und beide Formen sind nicht sehr vertrauenserweckend.
Ja, ja.
Und ja.
Man muss da natürlich auch sagen, das ist ein Artikel für die Welt, so Springerpresse, das ist, erwartet man ja vielleicht auch so ein bisschen reißerisch. Also zumindest ist der Artikel reißerisch, so würde ich den zumindest einordnen. Wenn es um das Thema so Weglassen oder Ignorieren von Studien geht, dann ist mir auch immer das systematische Review zur kraniosakralen Osteopathie in Bezug auf chronischen Schmerz aufgefallen, dass das irgendwie oft ignoriert wird. Das ist 2019 erschienen von Haller et al., ist eine deutsche Forscherin aus Essen oder Bochum, wenn ich mich nicht täusche. Und ich persönlich muss auch zugeben, dass ich mich etwas gewundert hatte, als ich das gesehen habe, weil das doch zu einem recht klaren und auch positiven Ergebnis kommt. Ich selber bin der kraniosakralen Osteopathie auch immer mal wieder mehr oder weniger kritisch gegenüber aufgestellt. Ich gehe davon aus, dass du das Review kennst und könntest du mal deine Meinung dazu abgeben. Ist das legitim? Ist das gut? Weil es ist ja eine Meta-Analyse, hat auch eine Bias-Analyse, also auch Verzerrungen der Studienqualität. Ja, sag doch gerne mal deine Meinung dazu.
Also, Haller et al. Haben verschiedene randomisierte Studien zusammengetragen zu dem Bereich muskuloskeletale Beschwerden und haben die auch statistisch ausgewertet. Und jetzt gibt es ein Problem, das ich mit dieser Studie habe und weshalb ich sie nicht gut finde. Das ist nämlich, dass man in der statistischen Auswertung normalerweise versucht, gleiche Krankheitsbilder miteinander zu poolen. Das heißt, ich habe beispielsweise zwei Studien, die beide auf Nackenschmerzen fokussieren. Und dann kann ich diese Studien im Ergebnis statistisch zusammenfassen und sehe, welches durchschnittlichen Wirkungsgrad beide Studien haben. Das ist ein Verfahren, das versucht man immer zu machen, weil das die höchste Aussagekraft hat über die Kausalität von Behandlung und Wirkung. Und Haller gehen jetzt hin und bringen zwei ganz unterschiedliche Krankheitsbilder zusammen. Man hat dann also praktisch nachher eine Maßeinheit für die Behandlung von Migräne einerseits und Beckengürtelschmerzen andererseits. Oder Nackenschmerzen, Fibromyalgie und Epikondylitis oder Nackenschmerzen. Yeah. Und Fibromyalgie. Aber ich weiß ehrlich nicht, was man von dieser statistischen Größe haben soll. Es kann durchaus Sinn machen, wenn wir ein Beispiel nehmen, zu wissen, wie groß die Durchschnittsgröße von einem Apfel ist. Aber was ich damit anfangen kann, wenn ich weiß, wie groß die Durchschnittsgröße von einem Apfel und einer Kirsche ist, das verstehe ich nicht. Und das wundert mich auch, dass die das gemacht haben. Das Homogene in dieser Studie ist der Zeitpunkt, an dem man das Ergebnis aufgenommen hat, direkt nach der Behandlung oder einige Zeit später. Aber die Krankheitsbilder, die da gemischt werden, die werden einfach zusammengefasst. Und das finde ich ziemlich problematisch. Und von daher hat diese Studie für mich keine große Aussagekraft, leider nicht.
Okay, ja.
Und ich weiß auch nicht, wie die das geschafft haben, in diesem Journal zu publizieren, muss ich auch sagen. Ich verstehe diese Herangehensweise wirklich nicht und finde es im Grunde genommen ganz schade.
Ja, oft wäre es dann ja so in diesem Peer-Review-Prozess, dass halt eben auf solche methodischen Mängel oder methodischen Eigenheiten eingegangen wird und das halt dann noch nochmal überarbeitet werden könnte und so. Richtig. Okay, interessant. Ja, ja. Mhm. In dem Zuge bin ich auch nochmal auf eine Studie gestoßen, die wir auch schon mal im Podcast erwähnt hatten. Das ist die Studie zu dem sogenannten dritten Rhythmus, welcher messbar ist am Schädel. Aus Dänemark stammt Rasmussen und Möllengracht 2021. Ich habe mich auch immer so ein bisschen gewundert, dass das nicht noch größere Bahnen geschlagen hat, weil es halt mit einer sehr präzisen Technik neben der Lungenatmung und neben der arteriellen Pulsation auch noch halt eben einen dritten Rhythmus da zu messen gibt am Kopf. Und man könnte halt erwarten, vielleicht schreien die Osteopathen Juhu. Also es ist was messbar, aber es lässt natürlich jetzt nicht den Schluss übrig. Ist das dieser primär respiratorische Mechanismus, über den wir sprechen, oder ist das was ganz anderes oder so? Jedenfalls habe ich da irgendwie noch nicht so viel Feedback davon zu bekommen. Was sagst du denn zu der Studie? Du hast sie mit Sicherheit ja auch durchgelesen.
Ja, also stimmt dir zu. Die Studie hat wenig Feedback bekommen, das hat mich auch gewundert. Aber man muss auch sagen, diese Studie steht ganz am Anfang. Also was Rasmussen und Möllengracht gemacht haben, die haben ein Gerät entwickelt, ein Prototyp, mit dem sie oszillierende Bewegung vom Kopf abgenommen haben gesehen, das gibt einen Rhythmus und haben das als einen primären Rhythmus definiert. Und jetzt können wir gucken, ob Wissenschaft im Bereich der Osteopathie funktioniert. Man hat eine Idee, man hat einen Versuch und eine Folgerung. Und der normale Weg wäre jetzt, dass Leute, die sich auf diesem Gebiet auskennen und die auch verstehen, welche Armatur gebaut worden ist, das nochmal nachbauen und diesen Versuch wiederholen. Und wenn sie sehen, okay, wir kommen zu ähnlichen Ergebnissen, dann würde das die Arbeit von Rasmussen et al. Stützen. Und dann kämen wieder Leute, die sagen, okay, das wollen wir aber jetzt nochmal prüfen und schauen, ob die das richtig gemacht haben. Und dann würde man sehen, wird das jetzt, kommt man da zu einem homogenen Ergebnis oder entsteht Heterogenität, das heißt, die Ergebnisse gehen auseinander. Und je mehr Belege wir haben, dass man mit so einem Verfahren einen inhärenten Mechanismus, eine oszillierende Bewegung des Kopfes messen kann, umso mehr würde die Theorie bestätigt werden von Rasmussen und Möllengracht.
Genau.
Und dann nach einer Zeit könnte man erst sagen, ja, wir haben hier mit mehreren Studien ein relativ stabiles Ergebnis und die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, was die beiden postuliert haben, ist relativ hoch. Und erst dann hätte man so wissenschaftlich zu einer Ebene erreicht, dass man sagen kann, wir können davon ausgehen, das ist richtig und wir können damit arbeiten.
Ja. Ob das so wirklich reproduzierbar ist alles. Ne? Und dann könnte man ja darüber spekulieren, ob es dann Sinn machen würde zu gucken, ist das vielleicht synchron zur Palpation? Ist das, was wir denken, was wir wahrnehmen? Ist es das, was auch messbar ist? Und dann noch weiter in der Zukunft könnte man überlegen, ob das auch eine klinische Relevanz besitzt oder so. Ja, okay.
Richtig, genau.
Also genau, ich wär auch gespannt, ob es da halt irgendwie noch Studien gibt, die versuchen, da weiter dran zu arbeiten. Okay. Ich würde ja einmal zurückkommen zu dem Artikel nochmal. Ich würde daraus einmal zitieren. Und zwar bin ich darüber gestolpert, über diese Aussage. Osteopathen wenden eine breite Palette von therapeutischen Verfahren an, von denen viele aus dem Repertoire der Physiotherapie entlehnt sind. Zum Beispiel Bewegungstherapie, Elektrotherapie, Wärme- und Kälteanwendung. Das klingt jetzt ja ziemlich seltsam. Also für jeden, der sich mit der Osteopathie beschäftigt, klingt das erstmal überhaupt nicht nach Osteopathie, sondern nach, sage ich mal, der klassischen physikalischen Medizin oder der Physiotherapie. Ist Edzard Ernst einfach nur ein Fehler unterlaufen oder versucht er da irgendwelche haltlosen Aussagen zu treffen?
Ich weiß es nicht. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, von was schreibt er? Ich glaube nicht, dass Osteopathen von sich aus sagen würden, dass sie das so machen. Ich weiß es nicht. Ernst ist Professor für physikalische Medizin. Vielleicht verwechselt er da was. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube eben nur, dass es die Sicht der Osteopathie, der osteopathischen Behandlung nicht wiedergibt.
Genau, spiegelt das überhaupt nicht wider. Man könnte vielleicht sagen, in Deutschland ist es ja so, dass sehr viele Osteopathen auch Physiotherapeuten sind oder waren und deswegen halt auch eben, was weiß ich, auf der Homepage zum Beispiel steht, wir wenden auch eben die klassischen Anwendungen an, dass das so ein bisschen, naja, so ein Fehlschluss ihn dazu gebracht hat. Und weiter, wo ich gerade über Homepages spreche, ist noch ein weiteres Zitat. Eine Übersicht aus 100 zufällig ausgewählten Internetseiten von Osteopathen ergab, dass 93% mindestens eines der Kriterien der Pseudowissenschaftlichkeit erfüllen. Ja, fast alle erfüllen die Kriterien der Pseudowissenschaftlichkeit. Jetzt ist die Frage, was für Kriterien sind denn damit gemeint überhaupt, dieser Pseudowissenschaftlichkeit?
Es waren die Kriterien einmal, wenn auf der Homepage behauptet wird, die Osteopathie fordert die Selbstheilungskräfte des Körpers oder wenn kraniale Osteopathie praktiziert wird oder wenn Osteopathen Beschwerden behandeln, die nicht zum muskuloskeletalen Bereich gehören oder wenn Osteopathen ein weiteres komplementärmedizinisches Verfahren anwenden. Dann war die Pseudowissenschaftlichkeit erfüllt.
Ah, okay. Dann sollte ich nochmal auf meine Website gucken, was ich da so draufstehen habe, damit ich da nicht auch reinfalle. Es ist ein bisschen schwierig, also das Thema der Selbstheilungskräfte, das ist, scheint ein Begriff zu sein, der von sehr streng wissenschaftlich betrachteter Schulmedizin nicht so gerne gesehen wird, ist ja aber auch was völlig Normales. Also eine Regeneration des Körpers, eine Selbstheilung ist ja unumgänglich. Ohne das würde ja gar keine Medizin funktionieren. Da würde keine Chirurgie funktionieren, keine Pharmakotherapie. Das wundert mich dann doch so ein bisschen.
Ja, sicher. Und der ganze Bereich der Naturheilkunde basiert auf diesem Prinzip, dass man Reize setzt und dass der Körper aus diesen Reizen versucht, sich selbst zu heilen. Und das ist ja auch in der Schulmedizin so, wenn jemand operiert wird und hat eine Wunde, die muss ja irgendwie heilen. Das macht ja nicht der Operateur. So, der näht das zusammen, aber der Heilungsmechanismus kommt ja vom Organismus selbst. Und weshalb da diese Kriterien jetzt so stehen, ich weiß es nicht.
Ist wirklich komisch. Vor allen Dingen, wenn es dann in dem Artikel auch so heißt, Pseudowissenschaftlichkeit wird so in den Raum geworfen als sehr griffiger Begriff. Aber nicht erwähnt wird, was für Kriterien das halt eben sind, dann kann man sich nur wundern. Ja. Weiter bin ich auf ein sehr interessantes Zitat gestoßen. Unerwünschte Wirkungen nach osteopathischen Behandlungen werden mit einiger Regelmäßigkeit beobachtet. Nach Wirbelsäulenmanipulation berichten etwa 50% aller Patienten über Nebenwirkungen, beispielsweise Schmerzen, die 2 bis 3 Tage lang anhalten können. Besonders problematisch finde ich, dass da keine Quelle angegeben ist. Also wenn man mit, das ist immer meine Kritik, die ich grundsätzlich habe, wenn man mit so exakten Zahlen um sich schmeißt, wie etwa 50%, und dann aber irgendwie nichts dazu beifügt, was irgendeine Quelle angeht oder warum man zu diesen anmaßenden Behauptungen kommt, finde ich das schon ziemlich schwierig. Klingt halt ja ganz einfach diffamierend für mich. Und du kennst mit Sicherheit einige Quellen, wo es um eine genauere Erfassung der Nebenwirkungen geht, gerade wenn es um das Thema Osteopathie und Wirbelsäulenmanipulation geht.
Ja, natürlich ist das diffamierend, auch das so zu schreiben. Einige Sätze vorher schreibt er, Manipulationstechniken und Mobilisationstechniken bilden die Hauptbestandteile der Osteopathie. Und wenn er dann sagt, ja, 50% der Manipulationstechniken führen zu Nebenwirkungen, also nicht nur bei den Osteopathen, sondern generell, wenn das angewendet wird und das ohne Quelle, dann denkt natürlich Menschen, die das lesen, oh wei, das ist aber ziemlich nebenwirkungsbehaftet, dieses Verfahren. Und das ist natürlich so auch nicht richtig. Ich glaube, vor einigen Jahren, ja 2020 war das, da hat Brian Degenhardt auf Kirksville eine Untersuchung gestartet und hat 1850 Fälle untersucht hinsichtlich von Nebenwirkungen und hat dann festgestellt, in 800 Fällen kam es zu sehr guten Ergebnissen, in 600 Fällen zu guten Ergebnissen, in 200 hat sich nichts getan. In 39 gab es Verschlechterungen und in 6 Fällen gab es, ich stärkere Schmerzen, deutlichere Verschlechterungen. Mhm. So. Mhm. Und diese Verschlimmerung, das hat man dann auch nochmal aufgeschlüsselt, was das so war. Und da fiel drunter Steifigkeit, Kopfschmerzen, Benommenheit, mehr Schmerzen. Also alles in allem doch übersichtlich und in den Nebenwirkungen nicht sehr stark. Und eine andere Übersichtsstudie, wo 3740 Teilnehmer integriert waren, das war eine Zusammenfassung von 55 klinischen Studien. Da haben die Autoren geguckt, wie viele Nebenwirkungen treten auf. Und die berichten auch darüber, dass das ganz wenig war. Nun muss man da aber auch einschränkend sagen, dass nicht alle Studien wirklich immer auch die Nebenwirkungen aufführen. Mhm. Aber das, was wir bisher wissen, ist, dass ein sehr überschaubarer Bereich und vor allen Dingen zum Glück kein ernster Bereich. Und das ist natürlich auch etwas, was man im Kopf behalten muss. Nebenwirkung ist nicht gleich Nebenwirkung. Es ist ein riesiger Unterschied, ob man zum Beispiel nach einer Spritze in Ohnmacht fällt oder ob man merkt, dass die Einstichstelle juckt. Und da ist es auch ganz wichtig, dass wir das so, dass wir so die Nebenwirkungsdiskussion in der Osteopathie auch ein bisschen im Kontext sehen, was sonst noch so passieren kann. Also zwei Beispiele. Man hat untersucht, welche Nebenwirkungen haben eigentlich Schmerztabletten in Deutschland. Mhm. Und hat 60 repräsentative Praxen ausgewählt, hat da die Fälle beobachtet und hat das dann hochgerechnet auf die Gesamtmedikation, die in Deutschland erfolgt ist, und hat gesagt, Menschen, die Schmerzmittel nehmen in Deutschland in einem Jahr, da haben wir etwa 1200 bis 2200 Todesfälle. Okay. Menschen, die durch Blutungen an den Organen ins Krankenhaus kommen und dann versterben. Insgesamt hat man 157.000 Krankenhaustage dadurch.
Oh yeah,
157.000
yeah. Erheblich,
ja. Ja, so. Oder bei der ach so sicheren Arthroskopie im Knie. Wenn man sich da die Nebenwirkungen mal anguckt, die zum Beispiel in einer amerikanischen Studie aufgeführt worden sind, da sieht man, dass in jedem 20. Fall bei Operationen des hinteren Kreuzbandes zu Schwierigkeiten kommt. Insgesamt ist die Komplikationsrate, liegt die etwa bei 4,7%. Wenn man dann aber schaut, welche Komplikationen auftauchen, dann sieht man, dass bei 0,77% der Eingriffe Herzinfarkt, Pneumonien und Nierenversagen dazu gehören. Hm. Und dass ungefähr jeder 900. bei der Arthroskopie auf der Intensivstation mit einer Lungenembolie liegt. Hm. Wenn man jetzt das mal so vergleicht, welche gravierenden Nebenwirkungen, welche gravierenden Fälle das sind, und das vergleicht mit den Komplikationen, die bei der Osteopathie auftreten, dann muss man sagen, da gibt es große Unterschiede.
Mhm,
wenn wir also über Nebenwirkungen reden, ist es enorm wichtig, dass wir hingucken, von welchen Nebenwirkungen reden wir, wie stark sind die und wie können wir das einordnen.
Das ist, unterstreicht auch nochmal sehr stark, dass es niemals ausreicht, einfach nur ein Abstract zu lesen, sondern man wirklich die Studie im Detail lesen muss, um daraus irgendwelche Aussagen treffen zu können. Weil es halt erhebliche Unterschiede macht. Und auch das Thema Schmerzmedikamente ist auch wirklich nicht zu unterschätzen. Vielen Leuten ist ja die Opioidkrise in den USA bekannt, dass dort auch pro Jahr zigtausende Todesfälle verzeichnet wurden aufgrund der Schmerzmittel. Dass aber auch diese nicht steroidalen Antirheumatika, die hier sehr im Umlauf sind, nicht verschreibungspflichtig sind, dass es auch da zu Nebenwirkungen kommen kann. Eben diese Nierenprobleme oder gastrointestinale Blutung. Nicht ganz ohne. Es gab so einen Spruch von einem Lehrer von mir, der sagte, die Leute kriegen keine Komplikationen durch die Osteopathie, sondern die kriegen Komplikationen, weil wir sie nicht behandeln. Also weil sonst die Alternative halt dann doch noch eigentlich gefährlichere Behandlungsmethoden wären. Zum Beispiel die Schmerzmedikamentation. Ja, auf jeden Fall interessantes Thema. Und ich muss sagen, dass mir einige der Sachen auch gar nicht bewusst waren.
Ja, man muss ja auch wissen, dass bei vielen Erkrankungen die Schmerzmedikation Standardtherapie ist.
Ja.
Und das ist natürlich ein enormes Risiko. Ich finde insgesamt, wir sollten gucken, welche Nebenwirkungen wir haben. Und jeder Nebenwirkungsfall ist einer zu viel. Nur ich finde es ein Stück unlauter, wenn man solche starken Nebenwirkungen auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite ist das, was die Osteopathie bisher an Nebenwirkungen bringt, wirklich überschaubar in der Intensität.
Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Stellungnahme oder für die genaueren und sehr, sehr kenntnisreichen Informationen zu dem Artikel, den wir hier besprochen haben. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C. Thank you.